Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Hallo zusammen. Österreichs Landwirtschaftsministerin Köstinger, die hat's für die ganze EU eigentlich schon vorausgesagt.
Das Jahr wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges werden für die landwirtschaftliche Produktion und damit eben auch für die Lebensmittelversorgung in Europa.
Futter, Düngemittel, Energie, alles teurer geworden, die Preise gestiegen. Ja, und wir merken es dann zum Beispiel, wenn wir Butter einkaufen gehen oder Öl oder den Humusaufstrich aus dem Supermarkt, könnte sogar noch teurer werden.
Die jetzigen Rohstoffpreise deuten an, dass dieser Preisauftrieb nicht in Kürze zu Ende sein wird und wir wieder sinkende Rohstoffkosten haben.
Mit Martin Banse vom Thünen-Institut für Marktanalyse in Braunschweig besprechen wir heute, wie die hohen Lebensmittelpreise zustande kommen. Außerdem überall Plastik in der Arktis.
Das betrifft ja die Gletscher, das betrifft Strände, das betrifft die Wasseroberfläche, die Wassersäule, den Meeresboden in der Tiefsee sogar und auch Schnee.
Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut hat das beobachtet. Das Mikroplastik hat Folgen für die Lebewesen, aber womöglich auch fürs Klima. Welche schauen wir uns genauer an? Und wir sehen heute in unseren Timelines Satellitenbilder von den Zivilisten, die in Butscha in der Ukraine umgebracht wurden, wo diese Bilder genau herkommen. Und wer jetzt in der Ukraine seinen Besuch angekündigt hat, damit starten wir gleich als erstes. An diesem 5. April. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Erik Mermer ist EU-Sprecher. Er hat heute getwittert, sie werden kommen. Ursula von der Leyen und Josep Borrell, die EU-Kommissionschefin und der EU-Außenbeauftragte, wollen noch diese Woche nach Kiew sich mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj dort treffen. Sprechen wir drüber. Thilko Gries berichtet für uns über die Situation in der Ukraine. Thilko, was ist denn über die Pläne der beiden EU-Spitzenpolitikerinnen und Politiker bekannt?
Im Wesentlichen die Rahmen und Eckdaten. Und seit gestern wurde darüber schon gemunkelt und gemurmelt, weil der slowenische Ministerpräsident Janša das gestern schon getwittert hatte, dass es solche Pläne gibt. Aber das war dann nicht bestätigt. Diese Bestätigung, die hast du gerade zitiert. Und von der Leyen und Borrell, die wollen vor Samstag eben dann dort ankommen in Kiew, weil in Samstag in Warschau wiederum, also nicht in der Ukraine, sondern in Polen, ein großes Support-Event für die Ukraine geplant ist. Also bis dahin müssen sie wieder weg sein, sozusagen. Ohnehin reihen sich jetzt gerade doch die Besuche ein bisschen aneinander. Heute war Roberta Metsola, der Präsident des Europaparlaments, in Kiew auch. Der österreichische Kanzler Nehammer hat sich angekündigt, auch in dieser Woche nach Kiew zu reisen. Und den slowenischen Ministerpräsidenten Janša, den habe ich ja gerade schon zitiert, der war ja im vergangenen Monat zusammen mit dem tschechischen und dem polnischen Kollegen per Zug dahin gefahren nach Kiew. Jetzt ist nicht so ganz klar, machen die anderen das per Zug oder fliegen sie? Ich vermute, sie fliegen eher. Aber all diese Dinge werden geheim gehalten aus Sicherheitsgründen. Und sie tun das auch deshalb, weil die Ukraine sie natürlich darum gebeten hat und auch aufgefordert hat, zu kommen. Und es ist ein kleines bisschen sicherer geworden, nachdem die russischen Truppen rund um Kiew ja abgezogen sind.
Was wird es Treffen geben? Das Entsetzen über diese Gräueltaten an der Ukraine, an den ukrainischen Zivilisten im Vorort von Kiew, das bleibt auch heute noch. Jetzt gibt es Satellitenbilder, die sollen belegen, dass diese gefundenen Leichen da wohl schon länger liegen. Was sind das für Bilder?
Das sind Bilder, die zeigen mit relativ hoher Auflösung diesen Ort, diese Stadt Butscha und die Straßen dort. Das sind Satellitenbilder, hast du gesagt. Die stammen von einem US-Unternehmen, Maxar Technologies. Das ist ein Unternehmen, das sehr hochauflösende Bilder verkauft im Prinzip. Zum Beispiel auch an Google. Für Google Maps zum Beispiel stellen die Bilder bereit. Man kann aber noch sehr viel hochauflösendere Bilder bestellen dort, als man zum Beispiel bei Google Maps eben sehen kann. Und da geht es nun um Bilder von Butscha und die sind älter als Anfang April. Und auf diesen Bildern sind auch Leichname zu sehen tatsächlich und auch Massengräber. Das sind also große Löcher sozusagen, in denen ja menschliche Leichname zu erkennen sind. Das ist deshalb wichtig, weil dieses Datum eben ganz, ganz wichtig ist. Wann sind die Menschen gestorben? Wann sind sie erschossen worden? Die Vorwürfe sind ja, dass russische Soldaten diese Zivilisten erschossen, verbrannt, vergewaltigt und entstellt haben.
Du hast selbst lange aus Moskau berichtet über die Situation dort. Russland bestreitet jetzt, dass es sich um Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung handelt, bei diesen Bildern auch. Wie versucht Russland denn da Unsicherheit reinzustreuen?
Russland versucht Unsicherheiten zu streuen, wie es das eigentlich immer tut, indem es grundsätzlich alles abstreitet, alle Vorwürfe abstreitet und versucht, alternative Szenarien zu etablieren. Also Russland behauptet, während der russischen Besatzung von Bucha sei kein einziger Zivilist zu Schaden gekommen. Es gibt unendlich viele Zeugenaussagen, die das Gegenteil belegen. Russland behauptet, diese auf den Straßen liegenden Leichname, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind inzwischen nach ukrainischer Zählung mehr als 400. Das sei alles inszeniert und bestellt für westliche Medien, für westliche Propaganda. Dann führt Russland so einige Fakten, also Pseudo-Fakten an und sagt zum Beispiel, die Leichen hätten ja gar keine Leichenstarre. Die seien also noch gar nicht so lange tot und die seien also gerade erst dorthin gelegt worden. Jeder, der sich mit Leichnamen schon mal und Leichenstarre beschäftigt hat, der weiß, die hört auch wieder auf, wenn sie erstmal eingesetzt hat. Nach 24 Stunden, nach 48 Stunden ist der Schluss. Und deshalb ist mit von Leichenstarre, wenn die Menschen oder die Leichname da schon liegen, eben 5-6 Tage, eben auch nichts mehr zu sehen.
Heute sehen wir sie in unserer Timeline. Satellitenbilder von den Zivilisten, die in Butscha, der Ukraine, umgebracht wurden. Informationen dazu, wo die Bilder herkommen und wie die Geschichtsschreibung in Russland aussieht, dazu waren das von Thielko Gries. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Bilder von den Gräueltaten in Butscha haben weltweit für Entsetzen gesorgt. Dort sollen russische Soldaten gezielt ukrainische Zivilisten erschossen haben. Die Bundesregierung hatte kurz nach Bekanntwerden am Wochenende weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Klar, die sollten mit den anderen europäischen Ländern natürlich abgestimmt werden. Die EU-Kommission hat jetzt einen Vorschlag gemacht. Jan Bungertz aus unserer Nachrichtenredaktion. Es geht um erste Importstopps im Energiesektor. Was konkret geplant?
Also EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen schlägt unter anderem vor, keine Kohle mehr nach Russland zu importieren. Bisher machen die russischen Kohleimporte in EU-Länder, laut von der Leyen, insgesamt etwa 4 Milliarden Euro aus im Jahr. Also Geld, das aus der EU nach Russland fließt. Die Mitgliedstaaten sollen da möglichst vollständig drauf verzichten. Unklar ist aber, ab wann.
Ist das denn einfach so möglich, keine Kohle mehr in Russland zu kaufen? Geht Kraftwerken in der EU da nicht vielleicht mal die Energie aus oder die Quelle dafür?
Ja, dabei muss man wissen, die Abhängigkeit bei der Kohle ist jetzt mit Blick auf Russland längst nicht so groß wie bei Gas oder Öl. Kohle hat an den Energieimporten der EU insgesamt einen Anteil von etwa 10%. Fast der gesamte Rest sind Öl und Gas. So, und auch von diesen 10% stammt ja nicht alles aus Russland. Es kommt also nicht von ungefähr, dass die Kommission jetzt erstmal die Kohle vorschlägt.
Sind EU-weite Zahlen, die du da genannt hast, gibt es auch Zahlen für Deutschland?
Ja, gibt es, aber erstmal für den Hinterkopf. Deutschland importiert aus Russland Steinkohle, großenteils um sie in Kraftwerken, du hast es erwähnt, zu verfeuern, damit Strom zu produzieren. Zum etwas kleineren Teil auch für die Stahlherstellung. Die für Deutschland wichtigere Braunkohle kommt nicht aus Russland. Die wird ja auch hierzulande abgebaut, noch abgebaut, muss man sagen. So, und nach den Zahlen der Bundesregierung kamen vor dem Ukraine-Krieg zwar rund 50%, die Hälfte der Steinkohle, die Deutschland importiert, aus Russland. Der Anteil konnte aber inzwischen schon auf wohl 25% gesenkt werden. Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte deswegen schon angekündigt, dass sich Deutschland bis zum Herbst unabhängig von russischen Kohlelieferungen machen könnte. Auch Finanzminister Christian Lindner meinte zuletzt, dass man russische Kohle und übrigens auch russisches Öl leichter ersetzen könne als russisches Gas.
Okay, also wenn die russische Kohle gar nicht so viel ausmacht, plant die EU-Kommission dann nicht vielleicht noch ein bisschen mehr?
Ja, naja, wie gesagt, die 4 Milliarden Euro sind die bisherigen Kohleimporte aus Russland in die EU schon noch wert. Und dazu sollen noch 5,5 Milliarden Euro Warenwert durch andere Importverbote kommen. Unter anderem sollen Waren wie Holz und Zement oder auch Kaviar und Wodka nicht mehr aus Russland bezogen werden. Umgekehrt sind auch Exportverbote geplant, also Russland soll nicht mehr beliefert werden mit bestimmter Technik wie Halbleitern, Hightech-Maschinen und Flüssiggastechnologie. Bisher hatten die Sanktionen ja vor allem den Finanzsektor, die Banken getroffen und reiche oder einflussreiche Einzelpersonen.
Aber wenn die EU das nur vorschlägt, dann heißt es ja nicht, dass das dann auch kommt, ne?
Jetzt nicht automatisch. Als nächstes müssen die Mitgliedstaaten eben darüber beraten. Da hatte es aber schon Forderungen gegeben, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. Nicht nur aus Deutschland, das hast du ja erwähnt. Also ziemlich sicher dass da was kommt. Jetzt mal abwarten, was genau.
Nach den Gräueltaten im ukrainischen Butscha, da hat die EU-Kommission weitere Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen. Und dazu gehört unter anderem auch ein Importstopp für russische Kohle. Die Einzelheiten dazu kamen von Jan Bungertz aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
1,60 Euro, das hat eine Butter bislang gekostet. Seit dieser Woche gibt es kaum noch eine unter 2 Euro. Und das nur ein Beispiel für gestiegene Lebensmittelpreise.
Gerade die Energiekosten, das ist nicht nur Benzin, das ist gerade Gas, Strom und dergleichen, das schlägt natürlich durch die gesamte Lieferkette hindurch und führt zur Preisverteuerung.
Na, die hohen Energiepreise aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Der Grund dafür, sagt Stefan Gent bei NTV, er ist Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Deutschland HDE. Aber stimmt das denn wirklich? Also sind die Preise nur aufgrund der hohen Energiepreise so teuer? Und was kommt da vor allem noch? Darüber habe ich mit Martin Banse gesprochen. Er leitet das Thünen-Institut für Marktanalyse in Braunschweig. Und ich wollte von ihm wissen, hohe Preise aufgrund hoher Energiekosten, ist das ein Vorwand oder ist das die Wahrheit?
Ja, ob das ein Vorwand ist oder ob das eigentlich den Marktrealitäten entspricht, das ist natürlich eine wichtige und gute Frage. Ich denke, dass Preisentwicklungen, diese steigenden Preise haben sich auch bereits vor dem Ukraine-Krieg, damit wird ja die gegenwärtigen Preiserhöhungen oft in Verbindung gebracht, schon angedeutet. Die Preise für Milchprodukte, für Milch, aber auch für Fleischprodukte, vor allem hier für Rindfleisch, haben sich auch vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine sehr positiv entwickelt, also für die Landwirte positiv entwickelt. Und es war absehbar, dass hier die großen Discounter und der Lebensmitteleinzelhandel nachzieht.
Nur damit wir das verstehen, warum es so teuer geworden ist. Wir kaufen im Supermarkt ein Produkt. Der Markt wiederum kauft es beim Produzenten ein und der wiederum muss an den unfassbar teuren Rohstoffmarkt. Das ist so?
Das ist durch die kurz gefasste Wertschöpfungskette. Also das, bevor so ein Produkt, das jetzt gemolken, verarbeitet in den großen Einzelhandel und dann auf die Theke kommt, durchläuft es ja viele Schritte. Da sind viele Dienstleistungen dabei, da sind viele Verarbeitungsschritte dabei. Der Anteil, der dann von einem Euro für ein Lebensmittel, das wir im Laden dann an der Kasse zahlen, ist ja in den letzten Jahrzehnten immer kleiner geworden. Aber das hat, nennen das jetzt mal etwas schnöde, eine ganz normale volkswirtschaftliche Entwicklung, weil halt Lohnkosten, vor allem dieses Lohnkostenelement, immer teurer, immer stärker gestiegen sind. Und dazu dann die Verarbeitung von Lebensmitteln auch immer komplexer, immer höher wurde. Da steckt eine Menge Arbeit drin und die ist in Deutschland besonders teuer.
Aber was ist mit dieser Begründung für die steigenden Preise jetzt, dass sie mit den steigenden Energiepreisen aufgrund des Ukraine-Kriegs zu tun haben?
Also sicherlich ist das ein wichtiger Grund für die künftigen Preisentwicklungen im Agrarbereich. Die sind in den letzten Wochen durch die Decke geschossen. Aber zu den Preisen haben ja die von Ihnen beschriebenen Verarbeiter von Lebensmitteln gar nicht ihre Waren eingekauft. Das sind Vorkontrakte, die geschlossen haben zu viel niedrigeren Preisen. Also da gibt es innerhalb der Kette zurzeit eine ordentliche Gewinnmitnahme. Das kann man wohl nicht anders sagen. Aber wir antizipieren im Grunde genommen, oder der Lebensmitteleinzelhandel antizipiert hier künftige höhere Rohstoffkosten, die sind auch schon gestiegen. Also Milch wird an den Börsen, also die absehbaren zukünftigen Preise, so hoch wie noch nie zuvor, über 70 Cent pro Kilogramm gehandelt. Das sind Allzeithochpreise, die astronomisch hoch sind und im Grunde genommen absehbar machen, dass wahrscheinlich Lebensmittelpreise noch teurer werden. Und dann natürlich die Produkte, die besonders energieintensiv sind. Das sind die ganzen Unterglaskulturen. Wir haben ja nach wie vor Winter- oder Vorfrühling-Zeiten. Also da kommen vor allen Dingen die schnell verderblichen, nicht lagerfähigen Gemüsen jetzt besonders konfrontiert mit hohen Energiekosten, dementsprechend steigenden Preisen. Die sind zu rechtfertigen aus meiner Sicht und lassen sich ableiten so aus dieser Sicht.
Das heißt, wenn ich es mal zusammenfassen darf, es versuchen gerade einige Firmen aktuell hohe Preise abzurufen und davon auch zu profitieren, vielleicht einige Agrarkonzerne. Und gleichzeitig sagen sie, da ist noch nicht Ende der Fahnenstange, das wird vielleicht nach Ostern noch teurer?
Ja, vielleicht nicht nach Ostern, aber die jetzigen Rohstoffpreise deuten an, dass dieser Preisauftrieb nicht in Kürze zu Ende sein wird und wir wieder sinkende Rohstoffkosten haben. Wahrscheinlich haben sie die Preisspitzen, die wir zurzeit nicht beobachten, mittelfristig auf dem Markt, aber mit steigenden Rohstoffkosten, die dann die jetzt gestiegenen Lebensmittelpreise rechtfertigen und vielleicht auch noch den Grund sind für weitere Preissteigerungen, müssen wir mit rechnen.
Das sagt Martin Banse. Er leitet das Thünen-Institut für Marktanalyse in Braunschweig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eins mal vorab. Auf Österreichs Autobahn darf man nicht schneller als 130 fahren. Und kaum einer meckert. Es geht ums Tempolimit. Seit Jahren ja Streitthema bei uns in Deutschland. Jetzt hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP dem, ja wenn man will, so eine Art Denkmal gesetzt. Der Hamburger Morgenpost hat er nämlich erzählt, für ein Tempolimit fehlen die Schilder. Klingt nach einer Investigativgeschichte für Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting.
Freitag vergangener Woche. Die Hamburger Morgenpost veröffentlicht ein Interview mit Volker Wissing. Dort lotet der FDP-Verkehrsminister kunstvoll die Grauzonen aus von Logik und Argumentation. Nicht zu seinem Vorteil.
Ja, ich habe also die Pressemitteilung gelesen, dass Verkehrsminister Wissing die Einführung des Tempolimits deswegen als unmöglich ansieht, weil es zu wenig Schilder gäbe.
Das ist Gregor Becker.
Geschäftsführer des Industrieverbandes Straßenausstattung, Leiter der Fachabteilung Verkehrszeichen. Also insofern bin ich tatsächlich Ihr Ansprechpartner.
Gregor Becker erzählt mir von 15 Schilderfirmen, von einer leistungsfähigen mittelständischen Industrie und dass es an denen nicht läge.
Also diese Schilder sind innerhalb von einer Woche hergestellt, aufgestellt.
Die Debatte ums Tempolimit auf Autobahnen war jahrzehntelang geprägt von vielen relativierenden Argumenten. Sicherheit, ach, auf Landstraßen sterben viel mehr Menschen. Energieeinsparung, das sind ja nur Mini-Prozente. Noch so ein Leitsatz, wir haben doch schon so viele Beschränkungen. Ja, das war alles argumentativ schon nicht sehr solide. Aber die Behauptung, es geht nicht wegen Schildermangel, das ist, sagen wir mal, eine neue Qualität.
Nein, wir haben ja schon seit längerer Zeit diese Debatte.
Seit den 50ern. Und einige Jahre hat Mobilitätsforscher Professor Andreas Knie diese Diskussion begleitet und auch geführt.
An den Schildern und an der digitalen Struktur, daran liegt es nicht, dass wir kein Tempo einführen. Kein Tempolimit einführen natürlich.
Aber woran dann? Deutsche Autobauer wehren sich laut Andreas Knie nicht mehr dagegen. Eine Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich ein Tempolimit. Sogar eine Mehrheit der ADAC-Mitglieder ist dafür. Und auch der Blick in die weite Welt zeigt, ein Tempolimit zu haben, was sich FDP und Volker Wissing so schwer vorstellen können, das ist viel normaler als keins zu haben. Deutschland ist sozusagen das gallische Dorf auf der Tempolimit-Weltkarte.
Wir sind das einzige Land der Welt, das muss man nochmal dran erinnern, das einzige Land wirklich, auch Nordkorea und Albanien, die immer gerne genannt werden, oder Somalia, alle haben Tempolimit. Nur wir haben auf unseren Bundesautobahnen keins und es gibt keine Gründe.
Beziehungsweise, das stimmt nicht ganz. Andreas Knie spricht hier von sogenannten Ersatzgründen. Siehe, wir kriegen das mit den Schildern nicht hin. Ansonsten, sagt er, kenne er keinen Experten, keine Expertin, der oder die die Vorteile anzweifelt. Erstens, weniger schwere, schwerste und tödliche Unfälle. Zweitens, besserer Verkehrsfluss.
Das Paradox heißt einfach, je schneller ich fahre, desto langsamer bin ich eigentlich. Umgekehrt, je langsamer ich fahre, desto schneller komme ich eigentlich an.
Das hängt mit den Sicherheitsabständen zusammen und mit Phantomstaus, die eben nur dann entstehen, wenn die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge zu weit auseinandergehen. Und drittens, das will Wissing laut Interview doch selbst, Sprit sparen.
Also bei Tempo 100 kann man mit 10-15% rechnen. Das ist eine ganz große Menge.
Ginge es allein um Fakten, die Sache wäre längst entschieden. Ist sie aber nicht. Und wie viel Treibstoff die Gegner noch haben, zeigt ein Statement von Franziska Brandmann, Bundesvorsitzende der Jungliberalen. Ihrer Meinung nach ist die Debatte symbolisch aufgeladen, weil Großstädter das wollten, die gar nicht so sehr auf ihr Auto angewiesen seien. Zusammen mit Umweltverbänden und AktivistInnen, die eh das Auto zurückdrängen wollten. Zum Schluss noch der verstörende Satz, zusätzliche Radwege seien super, würden aber Putin nicht aufhalten. Tief durchatmen und sich vielleicht ein Beispiel an Andreas Knie nehmen, der weiß es besser, bleibt trotzdem ruhig und sachlich und versucht es nochmal argumentativ. Liebe Tempolimit-Verweigerer, bitte einfach mal zuhören und wirken lassen.
Wir können doch festhalten, dass wir jetzt in Deutschland drei riesige Erfahrungen haben. Erstens mal haben wir immer noch den Klimawandel. Wir müssen was tun, um diesen Klimawandel in seiner Dramatik zurückzuschrauben. Das müssen wir tun. Zweitens hatten wir viel Erfahrung mit der Pandemie, was geht. Und drittens haben wir jetzt noch den Angriffskrieg Russlands auf der Ukraine. Das heißt, wir können jetzt die Menschen dazu ermuntern, ihr Verhalten zu ändern, mit dem Wissen der Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben.
Und schon wären wir da, in einer Welt mit weniger Verkehrstoten, saubererer Luft und dem Gefühl, der Klimakrise nicht hoffnungslos ausgeliefert zu sein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eis, kilometerlang, auch mal als Berg oder mit einem Eisbären dazwischen, der weiß es vermutlich noch nicht, aber in seiner Arktis, da ist die Verschmutzung durch Plastik ein großes Problem. Das zeigt eine neue Übersichtsstudie des Alfred-Wegener-Instituts, das ja die wichtigsten Forschungsergebnisse der letzten Jahre mal zusammengefasst hat. Minto Dran aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut für uns. Wie sieht die Plastikverschmutzung dort in der Arktis genau aus? Also wie können wir uns das vorstellen?
Also tatsächlich haben die ForscherInnen so ziemlich überall Plastik und Plastikteilchen gefunden, wo sie sozusagen hingeguckt haben. Das hat mir Melanie Bergmann erklärt. Sie hat die Analyse mitgeschrieben.
Und das betrifft ja die Gletscher, das betrifft Strände, das betrifft die Wasseroberfläche, die Wassersäule, den Meeresboden in der Tiefsee sogar und auch Schnee. Also und da halt wirklich sehr hohe Konzentration, besonders im Meeresboden, wo wir bis zu 13.000 Teilchen pro Kilogramm Sediment gefunden haben und auch im Meereis, also sehr hohe Konzentration.
Ja, die ForscherInnen haben auch herausgefunden, dass inzwischen in der Arktis sogar ähnlich viel Plastikmüll zu finden ist wie in anderen, viel dichter besiedelten Regionen der Welt.
Wo kommt dieser Plastikmüll her? Wie landet der in der Arktis?
Also da gibt es tatsächlich mehrere Wege. Erstens natürlich über die Weltmeere, auch aus unseren Regionen. Also der Atlantik zum Beispiel nimmt Plastikmüll aus der Nordsee mit und transportiert den dann in Richtung Norden. Und auch der Pazifik, der bringt über die Beringstraße Plastikmüll aus anderen Regionen in die Arktis. Und der Wind, der kann ebenfalls innerhalb von wenigen Tagen Plastikmüll, Plastikteilchen aus unseren Breiten Richtung Nordpol transportieren. Das sind dann sozusagen die fernen Quellen. Aber auch in der Arktis, da entsteht selbst inzwischen viel Plastikmüll, sagt Melanie Bergmann, zum Beispiel durch die Fischerei, die produziert tatsächlich einen Großteil des Mülls, den man da an den Stränden findet.
Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass dort Leute leben tatsächlich und dass diese Siedlungen leider sehr oft über keine ausreichenden Abfallsysteme, Sammlungssysteme verfügen, dass das dann einfach irgendwo in die Landschaft ausgebracht wird, zum Teil wirklich auch an Stränden und dann mit den arktischen Winden verweht wird.
Ja, ein anderes Problem sind auch die Kläranlagen dort vor Ort. Die haben oft keine ausreichenden Klärstufen, um Mikroplastik wirklich rauszufiltern. Und die Menschen, die dort leben, tragen zum Beispiel auch oft Fließstoffe, ne? Hält ja gut warm, aber enthält halt auch viel Mikroplastik. Und dadurch wird dann bei jedem Waschgang Mikroplastik in die Meere transportiert.
Schwierig. Welche Folgen hat das für die Umwelt konkret?
Es gibt zwar für die Tierwelt in der Arktis weniger Studien, was das angeht, aber klar, auch Robben, Eisbären und Meeresvögel dort können sich in Plastik verheddern und sterben. Und auch Mikroplastik kann ein großes Problem sein, auch für sehr kleine Spezies wie den winzigen Ruderfußkrebs.
Also beim kleinen Ruderfußkrebs zum Beispiel kann es eben sein, dass er dann keine Möglichkeit hat, Energie aus dieser vermeintlichen Nahrung zu ziehen, wenn das im Magen ist und vor allen Dingen, wenn es dort länger bleibt. Die Schadstoffe können in den Organismus übergehen und das schwächt halt die Tierwelt dort, die ja sowieso schon extrem unter Druck steht durch den Klimawandel.
Ja, das muss man halt auch noch bedenken. In der Arktis, da steigt die Erderhitzung ja dreimal so schnell wie im durchschnittlichen globalen Mittel. Außerdem gibt es auch Hinweise darauf, dass das Mikroplastik dort in der Region auch den Klimawandel beschleunigen kann.
Mhm. Beschleunigen, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Plastikmüll, Klimawandel verstärken. Wie geht das?
Also dazu muss man sagen, da ist man noch ganz am Anfang der Forschung. Da werden gerade Indizien zusammengetragen. Aber es gibt laut Melanie Bergmann Hinweise darauf, dass
dunkle Partikel, Plastikpartikel, zum Beispiel durch Reifenabrieb verursacht, eben dazu führen können, wenn sie sich an Eisflächen, Schnee auch ablagern, dass sie dann dunkler werden und dass dadurch die Rückstrahlkraft von diesen weißen Flächen, die ja jetzt dunkler sind, nicht mehr so hoch ist und dass deswegen mehr Wärme auch absorbiert wird und dass dadurch das Eis dann schneller schmelzen kann und Schnee.
Also das ist so ein ähnlicher Effekt, wie wenn du zwei Autos in der prallen Sonne stehen hast. Das eine ist weiß, das andere ist schwarz. Ne? Das schwarze Auto, das heizt sich in der Sonne natürlich viel schneller auf. Und ja, das Eis schmilzt dann einfach schneller weg, wenn es so dunkel ist. Und weil das Eis auf dem Meer, also diese weiße Fläche auf dem Ozean weg ist, ist auch der Ozean dunkler. Das heißt, der Ozean speichert dadurch mehr Wärme ab und erwärmt das Meerwasser zusätzlich. Das ist sozusagen Rückkopplungseffekt.
Wir brauchen mehr Eis, da wieder lese ich da raus. Plastikmüll sowohl als große Plastikteile als auch in Form von Mikroplastik. Plastik ein Problem in der Arktis. Es kann Abhilfe geschaffen werden, ja. Die UN verhandelt gerade ein globales Plastikabkommen, aber bis das noch nicht auf der Bahn ist, muss man sehen, was da für Raubbau betrieben wird in der Arktis.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Null. Sie sollte erstmal stehen für einige ExpertInnen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das war unter anderem auch der Sound von Virologin Melanie Brinkmann.
Ich möchte auch betonen, dass unsere Strategie zwar erstmal sehr hart klingt, eine Null-Covid-Strategie, also wir wollen null Fälle.
Aber die Realität sah dann anders aus. Auch einige Länder, die viel strenger als wir in Deutschland das Zero-Covid-Ziel hatten, die mussten feststellen, das Virus lässt sie nicht auf Null drücken.
Der aktuelle Ausbruch zeigt, dass wir selbst mit langen Phasen strenger Maßnahmen nicht mehr die Null erreichen.
Die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern. Wir sprechen drüber mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, wie steht's um die Null-Covid-Strategie?
Um die steht es eigentlich gut, denn wenn man unterm Strich guckt, liegt die Null-Covid-Strategie ganz klar vorne. Australien, Neuseeland, Singapur, Vietnam oder China, die mussten zwar immer wieder Lockdowns verhängen, aber die waren unterm Strich kürzer und regional begrenzter als beispielsweise in Deutschland, wo wir ja zeitweise im ganzen Land Einschränkungen hatten. Diese Vorsicht hat sich finanziell ausgezahlt. Das zeigt eine Analyse, die vergangenes Jahr in Lancet erschien. Und die Null-Covid-Länder haben auch dramatisch weniger Todesfälle verzeichnet. Konkret sind in Deutschland bezogen auf die Bevölkerung 6-mal so viele Menschen an Corona gestorben wie in Australien.
Also klingt dann durchaus nach einem vollen Erfolg dann für diese Strategie. Warum schwenken Australien oder Vietnam dann um?
Ja genau, also Omikron hat die Karten für alle Corona-Strategien neu gemischt und diese hoch ansteckende Variante, die findet einfach Wege auch in Länder, die sich eigentlich komplett abgeschottet hatten. Du hast ja gerade von Neuseeland erzählt und deshalb gehen im Grunde auch alle Null-Covid-Nationen, außer China muss man sagen, neue Wege und in der Konsequenz steigen dann erstmal die Inzidenzen natürlich. Neuseeland verzeichnet aktuell höhere Werte als Deutschland, aber Omikron ist eben nicht so aggressiv wie Delta und vor allem haben Neuseeland und Singapur und die anderen nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten große Impfkampagnen gestartet. Und das ist entscheidend, denn bei dieser Null-Covid-Strategie, da baut die Bevölkerung ja keinen Immunschutz durch Infektionen auf. Und wenn man dann öffnet, kommt es allein auf die Impfung an. Dieser Übergang ist einfach eine Herausforderung und das hat meistens funktioniert. In Neuseeland hat es funktioniert, aber es ist eben keine Selbstverständlichkeit. Das zeigt der Ausbruch in Hongkong.
Wobei, wenn ich es richtig weiß, Hongkong, da hatten die auch eine relativ hohe Impfquote, 85% der Bevölkerung vollständig geimpft, oder?
Ja, das stimmt. Trotzdem kam es eben zu diesem großen Ausbruch, weil Omikron ebenso ansteckend ist. Das Virus kam mit einem Reisenden auf die Insel, der war zwar negativ bei der Einreise, ist dann, wie sich's gehört, ins Quarantänehotel gegangen und hat dort dann den Kerl im Nebenzimmer angesteckt, der war vor dem Ende seiner Quarantäne und hat das Virus dann in die Bevölkerung auf der Insel gebracht. In der Zwischenzeit ebbt der Ausbruch ab, aber es haben sich da rund 60% der Hongkonger angesteckt. Die erreichen fast Herdenimmunität, hat mir der Epidemiologe Ben Cowling aus Hongkong erzählt. Und anders als etwa Singapur, das ja auch auf eine Null-Covid-Strategie gesetzt hatte, auch einen Omikron-Ausbruch hatte, starben in Hongkong viele Menschen. Zum Teil gab es da fast 300 Tote täglich. Das sind mehr als im rund 10-mal so groß in Deutschland. Das war die höchste Todesrate weltweit. Wobei man auch hier sagen muss, das war eben bei diesem Ausbruch so, über den gesamten Pandemieverlauf ist Hongkong nach wie vor besser gefahren als Deutschland.
Aber trotzdem diese harten Auswirkungen, warum waren die so drastisch in Hongkong?
Ja, Ben Corning verweist darauf, dass es Impflücken gerade bei den Risikopersonen gab. Diese 85% ist der Durchschnitt. Aber wenn man auf die 80-Jährigen und Älteren guckt, da war nur einer von vier geimpft. Und gerade diese Gruppe hatte große Vorbehalte gegen die Impfung, weil es da am Anfang Berichte über Herzinfarkte nach Impfungen gab und so weiter. Und die Regierung, die hatte ja null Covid versprochen. Das Virus würde überhaupt nicht ankommen. Also warum soll ich mich impfen lassen? Die Leute haben sich in falscher Sicherheit gewiegt mit fatalen Konsequenzen. Die vielen Corona-Tote in Hongkong, das sind wirklich die ungeimpften Älteren.
Wie sieht es da in China generell aus?
Genau, jetzt muss man auf China schauen. Da gibt es ja diese großen Ausbrüche in Shanghai aktuell, aber auch in anderen Industriestandorten. Und da muss man sagen, auch in China ist gerade bei den Älteren die Impfung nicht so verbreitet. Und die Daten aus Hongkong zeigen, dass von den chinesischen Impfstoffen nicht zwei Dosen ausreichen, sondern man wirklich drei mindestens braucht. Also da muss China in jedem Fall nachlegen. Der Londoner Think Tank Affinity hat gesagt, wenn ihr da nichts macht, dann werden in China 1 Million Menschen an Omikron sterben. Die haben sozusagen Hongkong hochgerechnet. Aber dieser Ausbruch dürfte für China ein Warnsignal darstellen. Deshalb geht Ben Corning davon aus, dass die Behörden nochmal Impfkampagnen machen. Aber solange wird es bei diesen sehr strikten Maßnahmen bleiben, auch wenn das für die Bevölkerung und die Wirtschaft echt eine Belastung ist.
Einschätzung zur Null-Covid-Strategie. In anderen Ländern waren das vom Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Ich danke dir.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.